Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Das Thema Finanzen ist für viele Menschen tatsächlich mittlerweile ein Tabuthema. Ich kriege das auch bei vielen Unternehmern noch mit, die nicht ganz genau wissen, wie es läuft. Die haben es dann meistens total abgegeben oder zum Teil abgegeben, sodass ein Gesamtüberblick nie vorhanden ist. Und das finde ich immer bewundernswert, sag ich immer. Ich könnte
höflich
gar nicht,
formuliert. Ja,
ich könnte gar nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht weiß, okay, sind die Kosten, weil genauso wie du es sagst, es ist ja nicht nur die Einnahme kommt und ich zahle mir meinen Unternehmerlohn daraus aus, das wäre viel zu schön, sondern du hast ja noch Kostenquoten dahinter, du hast vielleicht Abschreibungen, die noch anfallen, du hast Finanzierung etc. Und es ist alles so ein Riesenthema, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dort immer den Gesamtüberblick zu behalten und auch immer zu wissen, was für eine Tendenz ist da. Und entscheidende Fragen, wie zum Beispiel Personalthemen, da musst du wissen, okay, was kann ich am Ende des Tages bieten? Ansonsten wird es immer ein Bauchgefühl sein und solche Konstellationen sind meistens zum Scheitern verurteilt.
Ja,
ne?
Ja, das denke ich auch.
Ja, also du hattest es erwähnt, ihr habt da eine Steuerberatung an eurer Seite. Zu den Vertragsthemen hattest du ja auch gesagt, da habt ihr auch nichts dem Zufall überlassen. Welche Konstellation, also ihr habt ja quasi diese Gemeinschaftspraxis gegründet. Welche Form des Vertrages habt ihr da gewählt?
Also wir haben einen Gesellschaftervertrag geschlossen. Also wir sind zwar eine Gemeinschaftspraxis, aber in der juristischen Form einer Partnerschaftsgesellschaft. Okay. Das ist also nochmal so ein bisschen haftungsrechtlicher Unterschied, dass jeder für sich haftungsrechtlich vertreten ist. Und ansonsten ist es aber im Prinzip das eine Gemeinschaftspraxis, so
das
kann man es sagen.
Ähnlich wie die GbR, würde ich mal
sagen,
ne?
Genau, okay. Genau. So kann man es absolut sagen. Wichtig ist aber eben, dass es da einen Gesellschaftervertrag geben muss. Das ist also eine verpflichtende Sache, nichts, was wir jetzt uns speziell überlegt haben, sondern es ist also auch verpflichtend.
Ja.
Das will auch jeder, der irgendwas mit einem zu tun hat, dann irgendwann mal sehen. Also sei es die Bank oder die KZV, die KV, also jeder, der einem auch eine Zulassung für seine Tätigkeit erteilt, der will sowas dann auch mal sehen. Wir haben das von einem Rechtsanwalt erstellen lassen. Das ist ein guter Freund von uns und der arbeitet in einer sehr großen Praxis. Die Lott heißt die. Das ist so auch ein Global Player, glaube ich.
Und einer der Big Four sogar, wenn ich mich nicht täusche, oder Big Five.
Ja. Und die sitzen jetzt also in dieser Vertretung in Köln, ist wie gesagt ein guter Freund von uns und uns war das einfach bei allem immer wichtig, dass wir Leute haben, mit denen wir immer guten Kontakt führen können und denen wir irgendwo auch vertrauen können. Ne? Deswegen tun wir uns also auch mit externen Dienstleistern oder Beratern immer relativ schwer, weil ich finde, dass muss zwischenmenschlich einfach immer gut passen, weil im besten Fall begleiten die einen ja auch eine ganze Zeit lang. Und wenn das zwischenmenschlich nicht passt, also so habe ich im Prinzip auch einmal den Steuerberater ausgesiebt. Das war schon das erste Telefonat, war schon für mich nichts. Und so finde ich, das muss halt menschlich stimmen. Und dann haben wir gesagt, den Gerrit, den kennen wir halt schon ganz, ganz lange. Seine Frau, du kennst ihn doch auch, Gerrit und Anja. Ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Genau, also im Prinzip, das war für uns klar, dass wir dem quasi blind
ist ja auch
vertrauen
eine,
können.
Beziehung seit Studienzeit,
ja,
die dort
genau,
entstanden ist.
Genau, Wahnsinn. Genau. Also die kennen wir nun so lange und da war klar, den kann ich auch im Zweifel mal am Wochenende und nachts anrufen, wenn es irgendwo brennt. Und so war das im Prinzip auch, dass wir das ganz oft noch mal hin und her gespielt haben. Also er uns erstmal so eine Grundform erstellt hat nach einem langen Gespräch, wo wir geklärt haben, was uns wichtig ist. Manchmal hat das vielleicht auch ein bisschen hart für den einen oder anderen geklungen, weil wir von Anfang an gesagt haben, das muss halt so sein, dass das geklärt ist, wenn wir uns scheiden lassen. Mhm. Da haben uns manche ganz schön groß angeguckt. Ne?
Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Schön, dass du mir da zuvorkommst.
Aber ich meine, das ist natürlich ein total romantischer Gedanke, dass das alles für die Ewigkeit harmonisch geht. Aber wir sind da doch sehr rational denkende Menschen. Man muss im schlechtesten Fall davon ausgehen, dass das in die Brüche geht. Ne? Also wir wollen das alle dreimal Holz nicht hoffen. Aber man muss es im Prinzip bedenken. Und uns war es wichtig, dass solche Sachen vorher geklärt sind, sauber geklärt sind. Ja. Solange wie wir uns jetzt im harmonischen und guten Miteinander sowas regeln können, wenn es dann irgendwann an dem Punkt ist, dass wir nicht mehr harmonisch miteinander gehen, dann kommt es ja zur schmutzigen Wäsche. Ne? Und das war uns eben ganz, ganz toll wichtig, dass wir sowas wirklich sauber vorher klären. Und so hat Gerrit das im Prinzip auch alles umgesetzt, dass da wirklich jede Eventualität im Zweifel geklärt ist, dass es da keine Fragen mehr gibt, dass es für jeden irgendwie einen sauberen Exit in dem Fall oder auch eine Absicherung gibt. Und ja, das ging tatsächlich über ein paar Wochen, bis wir da zu einer Endform gekommen sind, haben das dann auch nochmal final mit unserer Steuerberaterin abgeklärt, weil dann natürlich auch wieder steuerrechtliche, finanzielle Punkte dann mit reinspielen. Dann geht sowas zum Notar und dann wird das im Prinzip ja ins Partnerschaftsregister eingetragen vom Amtsgericht. Also das ist tatsächlich ein Prozess, der sich relativ lange zieht. Aber das macht man ja in der Regel einmal fix. Klar, sollte man immer mal wieder prüfen, hat er noch Aktualität, muss man vielleicht hier und da was angleichen. Das ist ja auch, wenn die Praxis wächst und mehr wert ist oder was auch immer man vielleicht im Zweifel auch nochmal darüber nachdenkt, Partner dazuzunehmen, dann gleicht man sowas natürlich an. Absolut. Aber wir haben jetzt erstmal eine sehr gute, saubere Basis an der Stelle. Genau.
Sehr wichtig. Ich glaube, dieses Vertragliche muss man auch von Tag 1 wirklich geklärt haben. Weil so wie du sagst, wenn es am Ende wirklich in die Brüche geht, dann kannst du da nichts mehr retten. Also in den meisten Fällen zumindest. Ne?
Ja, also es passiert eher selten, dass man da noch gut zusammenpasst. Ja. Und ich habe tatsächlich letztens in Vorbereitung auf einen Vortrag auch mal die aktuellen Scheidungsraten mir angeguckt. Und die lagen irgendwie letztes Jahr bei 40% der Ehen irgendwie, die werden geschieden im Laufe der Jahre. Und so eine Berufsausübungsgemeinschaft wird noch häufiger wieder getrennt. Also insofern stehen die Chancen leider gar nicht so gut, dass wir den Gesellschaftervertrag nie brauchen. Aber wir sind mal positiv.
Auch da habt ihr nichts dem Zufall überlassen.
Genau.
Ja, eine Sache haben wir vielleicht so ein bisschen vernachlässigt in unserem Interview, in diesem Interview. Du bist ja auch noch sehr aktiv außerhalb des Geschehens. Jetzt hast du ja die Vorbereitungszeit, nutzt diese Zeit auch, so wie du gesagt hast, auf Vorträgen zu Themen zu sprechen. Der nächste Vortrag steht, glaube ich, auch schon an. Möchtest du da vielleicht mal erzählen, was da ansteht und was du sonst noch in dieser Rolle ausübst?
Also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich so einen Stammtisch quasi hier in der Region habe. Das ist auch etwas, was ich immer noch sehr gerne mache, weil mir eben dieses Netzwerk und dieser Kontakt unter den Zahnärztinnen total wichtig ist und sich das schon so häufig jetzt bezahlt gemacht hat, dass man sich da irgendwie bei irgendwelchen Themen aus der Patsche geholfen hat und auch personell irgendwo tatsächlich unterstützt hat. Das ist also etwas, was ich immer noch fortführe. Auch in der Zahnärztekammer bin ich relativ aktiv. Und in dem Rahmen war jetzt auch gerade der letzte Vortrag. Und da werde ich jetzt auch fachlich dann wieder ein bisschen abseits der standespolitischen Themen aktiv sein. Da bin ich jetzt im September für einen Vortrag über Risikopatienten in der Zahnarztpraxis im Prinzip eingeladen, dass man da den Zahnärzten mal so nochmal die wichtigsten oder problematischsten Fälle einfach an die Hand gibt mit einer kleinen Handlungsleitlinie, sage ich mal, wie sie es am besten in der Praxis umsetzen können. Das wäre jetzt so das Nächste. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema quasi der Gründung. Im Oktober wird es eine Veranstaltung in Frankfurt am Main geben. Das nennt sich Gründerwerkstatt. Und da geht es also auch wieder gezielt um diese Themen Existenzgründung, wo ich auch an zwei Tagen aktiv sein werde. Genau.
Du bist echt busy, busy, busy. Wahnsinn.
Tja, langweilig wird's bei uns nicht.
Sehr cool. Gut, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall mal schön angerissen, worauf es so ankommt. alle Themen haben wir natürlich nicht geschafft. Das wäre, glaube ich, viel zu umfangreich, würde auch den Rahmen sprengen. Von daher Appell an alle Zuhörer, wirklich einfach, wenn Fragen noch da sind, scheut euch nicht, tretet in Kontakt mit der Praxis, mit Sarah, mit Daniel, mit mir und stellt einfach eure Fragen. Wir haben vor der Folge auch nochmal einen Fragenpool eröffnet, wo uns einige Fragen gestellt wurden. Die würden wir jetzt vielleicht einfach mal kurz durchgehen und gemeinsam mal auf die Fragen antworten. So, die erste Frage. Jetzt muss ich mal hier schauen. Da oben fängt sie an. Finanzielle Förderung in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da welche und wenn ja, wo und wie?
Also in Mecklenburg-Vorpommern selbst, da gibt es tatsächlich vom Landesförderungsinstitut durchaus Möglichkeiten, aber das sind ja immer so, ich sag mal, große Pools, die relativ schnell auch ausgeschöpft sind. Mhm. Also da habe ich mehrfach auch mal geschaut, aber da kam dann immer sofort die Meldung, die Fördergelder für dieses Jahr oder der Fördertopf ist ausgeschöpft. Ich glaube, dass das im Prinzip auch wieder so ein bisschen regional abhängig ist. Also da ist es dann eher nicht das Land, sondern eher Kommunen, die da relativ stark unterstützend sein können. Das heißt also, wenn man sich gerade in so einem Flächenland eben wie Mecklenburg-Vorpommern im ländlichen Bereich, was schlechter besiedelt ist, die Infrastrukturen werden leider nicht besser, gerade die Versorgung mit Ärzten und Zahnärzten, da wird man von den Kommunen auch sehr häufig gute Unterstützungen bekommen. Das habe ich tatsächlich auch schon so mitbekommen. Das ist natürlich, wenn man im Ballungsgebiet ist, eher seltener der Fall. Die haben natürlich keine großen Interessen oder kein Benefit daraus, dich jetzt irgendwie noch zu finanzieren oder dir zu helfen, dich niederzulassen. Das ist also im ländlichen Gebiet sicherlich gut möglich. Mhm. Was es immer gibt, ist der Gründerzuschuss. Was heißt, den gibt es nicht immer, aber die Möglichkeit gibt es zumindest, den zu beantragen von der Agentur für Arbeit. Das ist auch eher eine bundesweite Geschichte. War bis vor etwa 10 Jahren eine ziemlich sichere Nummer. Wenn man die beantragt hat, hat man die auch bekommen. Aber im Endeffekt ist das jetzt inzwischen eine Ermessenssache des Sachbearbeiters, ob man die bekommt oder nicht. Geht wohl relativ häufig auch gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man es versucht. Auch wir warten noch auf Antwort, ob wir da Glück haben und das quasi gefördert bekommen. Weil hier haben wir einfach den Vorteil, das ist also nichts, was refinanziert werden muss. Es ist wirklich eine 1:1 Umlage, die man dann bekommt. Und das ist auf jeden Fall lohnenswert. Heißt nämlich 6 Monate die Summe des Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro netto drauf. Ist also erstmal für 6 Monate gar nicht mal so schlecht und sichert einen erstmal zumindest die private Absicherung bis zu einem gewissen Rahmen. Das sollte man zumindest versuchen. Was ist dann darüber hinaus noch gibt, ist vom BAFA, das ist das Bundesinstitut für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, glaube ich, müsste es in etwa heißen, Bundesministerium so, und die haben auch ein Förderprogramm. Jetzt muss ich mir überlegen, wie es genau hieß. Es heißt Förderung unternehmerischen Know-hows, glaube ich, heißt das Förderprogramm. Und zwar geht es da in erster Linie, das ist ein bisschen kleinerer Posten, aber das sind läuft sich so zwischen 3.000 und 5.000 Euro, die man da förderungsfähige Leistungen hat, Beraterhonorare. Also gerade im Bereich Finanzdienstleister, alles, was rund um Wirtschaft oder betriebswirtschaftliches Denken, was damit gefördert werden soll, QM, also Qualitätsmanagement, Hygiene, diese Themen, wo man sich Berater dazu hinzufügt, die kann man im Prinzip dann auch fördern lassen bis zu dieser Deckelung. Da hat man auch recht gute Chancen. Dann gibt's noch den Digitalisierungsfonds. Auch das ist wieder ein bundesweiter Topf, wo es, glaube ich, ausgelost wird. Und da haben letzten Endes Zahnärzte und Ärzte in Neugründung relativ schlechte Chancen. Da geht's also auch wieder eher in den ländlichen Bereich, wenn ich zum Beispiel nur analog arbeite. Wenn ich da dann also irgendwie digital umstelle in einer alten Praxis, die ich übernehme als junger Kollege, habe ich da vielleicht auch Chancen. Aber ansonsten ist es eben auch eher so ein bisschen Münze werfen. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir zumindest bekannt sind.
Gut, aber schon einige Sachen, auf die man zugreifen könnte.
Auf jeden Fall.
Ich denke, man kann es ja immer ausprobieren und wenn die Absage kommt, dann kommt sie halt.
Absolut.
Aber wenn da die Förderungsmöglichkeit besteht, vor allem in ländlichen Regionen, wäre es ja fatal, wenn man die nicht nutzen würde. Ne?
Das denke ich auch.
Nächste Frage, es geht hier um die Praxisübernahme. Wie lange soll ich die alten Chefs noch anstellen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage und auch sicherlich überhaupt nicht pauschal zu beantworten. Das
und
ist
auch für viele Branchen, glaube ich, interessant, die Frage,
ja,
ne?
Ja, also das ist, glaube ich, sowohl typabhängig von dem, der die Praxis übernimmt, als auch der sie eben übergibt. Ich glaube, dass viele einfach gerade jetzt in unserer Region hier, gerade auch im ländlichen Bereich, super froh darüber sind, wenn sie ihre Praxis aktuell überhaupt an jemanden übergeben. Und wenn die dann gesagt bekommen, ich möchte aber, dass sie nicht mehr hier arbeiten, dann ist denen das auch egal, glaube ich. Weil die einfach froh sind, dass sie nicht nur abschließen müssen. Das ist nämlich leider ganz, ganz häufig der Fall, dass sie das nicht mehr loswerden. Aber das kann natürlich auch gut funktionieren, so eine Zusammenarbeit noch, wenn man sowas vielleicht bis zu einem halben Jahr, um einfach so eine sanfte Übergangsphase zu haben, macht, dann kann das eigentlich auch gut funktionieren, weil gerade jetzt Patienten in einer, ich sag mal, normalen Zahnarztpraxis ist ja eine ganz enge oder engere Beziehung, als das bei uns der Fall ist. Die Leute kommen bei uns für wenige Eingriffe und dann gehen sie wieder zurück zu ihrem Zahnarzt. Da hat man natürlich oftmals über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis. Und wenn dann auf einmal nach manchmal vielleicht 30 Jahren Patienten-Arzt-Beziehung ein Wechsel stattfindet, dann ist das natürlich auch immer mit viel Skepsis verbunden. Und wenn der, ich sag mal, alte Praxisinhaber dann den Patienten vielleicht ein gutes Gefühl gibt und sagt, ich habe ein super Gefühl mit meinem Übernehmer, der macht das ganz toll und das einfach irgendwie positiv verstärkt, dann kann das für den Übernehmer total positiv sein. Ja, also insofern ist das sicherlich eine gute Idee, sofern der alte Inhaber das auch gut noch hinbekommt, das in dieser Konstellation zu machen, weil man selber hat diese Praxis gegründet und 30 Jahre war man dort Chef und man hat das mit Herzblut aufgebaut und dann kommt jemand und sagt, wir reißen jetzt hier erstmal alles raus, das ist alles Schmu von gestern, wir machen jetzt mal alles schick und neu und modern, dann kann das auch schon mal einen echten, so einen kleinen Schlag ins Herz geben. Ne? Also das muss man halt immer mit viel Fingerspitzengefühl machen und deswegen glaube ich, das kommt immer sehr auf die Typfrage und einfach auf viel Kommunikation an. Wie immer, man muss einfach Dinge bereden und die Erwartungshaltung von beiden Seiten ganz klar und offen kommunizieren. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr, dann muss man sagen, gut, dann ist das jetzt hier der Punkt, wo es auseinandergeht. Ja, aber Absolut. Ich sehe da durchaus Potenziale und Vorteile.
Also ich würde es genauso unterschreiben, auch für unsere Branche und ich glaube für viele andere Branchen auch. Da gibt es nicht die ideale Lösung und so wie du sagst, man muss einfach ins Gespräch gehen und vielleicht auch einfach mal ein paar Szenarien durchsprechen. Ne?
Genau.
Kommen wir zunächst dann Frage, was kann die Zahnärztekammer MV für mich tun?
Also im Prinzip ist es bei uns ja nicht nur die Zahnärztekammer, sondern auch die Ärztekammer. Also wir haben ja im Prinzip beide Fachbereiche vereint. Im Prinzip können die Körperschaften, also egal ob das die Kammer ist oder auch die KZV, also die Kassenzahnärztliche Vereinigung oder Kassenärztliche Vereinigung, viele Beratungen anbieten. Also wir hatten jetzt natürlich Gerrit im Bereich der rechtlichen Beratung, aber im Prinzip haben die alle immer ihren hauseigenen Justiziar. Das heißt also gerade bei den Themen der Gesellschafterform oder Gesellschaftsform oder auch wenn es um Mietvertragsprüfungen geht, also all diese Themen, da kann man ohne Probleme anrufen und da bekommt man ja in der Regel sogar eine kostenlose rechtliche Beratung. Das ist also tatsächlich auch ein finanzieller Aspekt, den man durchaus mitnehmen sollte. Und die sind eben ja in diesen Themen total, die sind ja da voll im Thema. Ja, ne? Also das ist ja deren täglich Brot. Aber eben auch gerade im Bereich der Berufsausübung als solches, sprich also die Voraussetzungen der Immobilie, die baulichen Voraussetzungen, hygienische Voraussetzungen und auch wenn es dann um Sachverständigenprüfungen von Röntgensystemen, also ist ein ganz, ganz großer organisatorischer Aufwand, der dahinter steht und der mich auch viele, viele Wochen und Monate gekostet hat, ehe man durch dieses Booster durchgekommen ist und eben gerade diese Besonderheit bei uns in der Konstellation mit dem Ärztlichen und Zahnärztlichen, das sind tatsächlich schon etwas größere Herausforderungen und Sachen, die man da planen muss. Und auch da kriegt man im Prinzip gute Unterstützung an der Stelle.
Ähnlich wie die IHK für normale Unternehmen, bloß jetzt für Ärzte bei euch, ne?
Genau.
Die nächste Frage, welche Kooperationspartner habt ihr?
Also im Prinzip ich als bekennender Kontrollfreak habe mir irgendwann erstmal gedacht, ich brauche kaum jemanden und ich will alles irgendwie alleine machen. Alles, was wir irgendwie können. Das ist natürlich völlig illusorisch und auch ein bisschen größenwahnsinnig gedacht vielleicht an der Stelle, weil man einfach die Dinge nicht kann. Also das muss man einfach sagen. Wie gesagt, man sollte sich mit vielen Dingen in der Endkonsequenz schon auch auskennen oder sich damit beschäftigen. Aber auf dem Niveau, wie es sein soll, kann man das nicht leisten. Das ist ja schon bei uns fachlich so, dass jemand, der alles meint, auf einem hohen qualitativen Niveau anbieten zu können, ist ja fast nicht möglich. Absolut, ja, also klar. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bei euch vergleichbar. Du kannst ja auch nicht jedes Produkt wahrscheinlich gleich gut anbieten können. Und so ist das bei uns natürlich auch. Und wenn ich mir dann auch noch anmaße zu glauben, ich kenne mich mit allen anderen auch noch super gut aus, dann ist das natürlich völliger Quatsch, ne? Aber wie gesagt, ich habe immer versucht, oder wir haben immer versucht, das trotzdem nicht ganz aus der Hand zu geben. Also so ein rundum sorglos Paket durch ein Depot, was alles für einen übernimmt, so wie das auch oft angeboten wird. Das war jetzt nicht so unbedingt das System, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben Dental Bauer als Depot, das ist auf dem Depotmarkt, den es in Deutschland gibt, noch einer der kleineren Vertreter. Das ist ein über, ich glaube, 3 oder 4 Generationen geführtes Familienunternehmen. Das finde ich irgendwie relativ sympathisch. Und mit denen haben wir bisher auch sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Ansonsten haben wir uns eben auch nicht für irgendein großes Innenarchitekturbüro entschieden, sondern das ist auch quasi eine One-Man-Show. Das ist der Heiko Grimm, der macht auch viel für die Karls Erlebnishof GmbH. Also der ist, glaube ich, unter Stressarbeiten gewohnt. Der kann mich ganz gut ertragen. bei uns treffen da Welten aufeinander. Er ist halt so das kreative Genie und ich bin die mit der Checkliste. da mussten wir uns schon aneinander gewöhnen, aber der macht das alles ganz toll. Und den Vorteil, den es im Prinzip hat, und das ist gerade in Corona-Zeiten, wer in irgendeiner Form irgendwas baut, der wird das verstehen, tatsächlich einer der größten Herausforderungen der Gründung gewesen ist, vernünftige Gewerke zu finden. Ja, also ganz von der Materialknappheit gar nicht mal zu sprechen, sondern überhaupt Handwerker zu finden. Das war vor Corona schon eine Schwierigkeit. Die haben alle eine extrem gute Auslastung und in Corona-Zeiten ist das alles noch viel, viel stärker geworden. Und davon profitieren wir enorm mit ihm, weil er eben ein regionaler, ansässiger Architekt in dem Sinne ist. Und quasi all diese Gewerke persönlich kennt. Und das hat uns ganz oft, gibt es Probleme in so einem Umbau, mit denen man nicht gerechnet hat, die nicht einkalkuliert waren. Und da hat er zum Hörer gegriffen und kannte immer irgendwen, wen er anrufen konnte, der das mal schnell lösen konnte. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass man das mit so einem deutschlandweiten Unternehmen, was lokal keine Partner hat, kann man das nicht so unkompliziert lösen. Insofern hat das durchaus extreme Vorteile, lokal mit seinen Kooperationspartnern zu arbeiten. Genau, das sind im Prinzip im Sachen Bau, also dann entsprechend die Gewerke. Dann hatten wir letzten Endes auch gerade jetzt im Bereich der Namensfindung auch natürlich Unterstützung. Das will ich jetzt gar nicht uns alleine irgendwie auf die Mütze schreiben, dass das unsere alleinige Idee hier alles ist, sondern wir haben also eine Marketingagentur im Hintergrund, mit denen wir uns abstimmen, die denen wir ganz klar unsere Vorstellungen genannt haben und die das in enger Abstimmung mit uns immer auch umsetzen. Das ist White Vision, auch das ist ein deutschlandweites Unternehmen, was also speziell im Bereich Arzt, Zahnarzt, Apotheken Marketing unterwegs ist. Das funktioniert sehr gut. Das sind im Prinzip eigentlich so die großen Faktoren, sage ich mal. Und ansonsten Steuerberater, Rechtsanwalt etc. habe ich schon genannt. Genau, das sind so die größten Kooperationspartner an der Stelle, würde ich sagen. Ja.
Okay, super. Also auf jeden Fall wichtige Kooperationspartner, die ihr euch da gesucht habt. Und so wie du sagst, ich glaube, alles kann man gar nicht und muss es in richtige Hände geben. Das ist essentiell, ne?
Genau. Also letzten Endes vielleicht auch noch bei der Bankenwahl. Das ist auch ein Thema, was immer wieder aufkommt und diskutiert wird. Wir haben natürlich für unseren Fachbereich die Apotheker- und Ärztebank, die für jeden als prädestiniert scheint. Die haben auch sicherlich ihre Schwierigkeiten, gerade in den letzten Jahren auch so ein bisschen strukturell gehabt. Am Ende hatten wir jetzt aber die Erfahrung, wenn das Konzept stimmt, dann kriegt man eigentlich überall seinen Kredit. Mhm. Also das war unsere Erfahrung. Wir haben im Prinzip mehrere Anfragen gestartet, um einfach zu schauen, wie die Konditionen sind. Und jeder hätte das finanziert, das Projekt. Und wir haben dann im Prinzip ganz, waren da in so einer super Situation auswählen zu können, wo uns die weichen Faktoren ringsherum, danach haben wir es entschieden. Super. Die Konditionen waren überall relativ ähnlich. Und dann muss man es einfach von so ein paar weicheren Faktoren abhängig machen. Und ich glaube, wie immer steht und fällt alles auch mit seinem Ansprechpartner am Ende. Na, also insofern, bei uns ist es die Apotheker- und Ärztebank gewonnen, aber es hätte auch jede andere Bank sein können.
Ja. Na? Sehr wichtig, absolut. Gut, die nächste Frage geht so ein bisschen auch in meine Richtung, aber ich gebe dir gerne den Vortritt. Welche Versicherungen brauche ich?
Ja, also wie du selber sagst, da bist du der wesentlich bessere Ansprechpartner. Und auch das habe ich vorhin schon angedeutet, das ist ein Thema, was ich sehr gerne auch abgebe, wo ich nicht beschäftigen möchte. Aber zwangsläufig natürlich man sich beschäftigen muss. Wenn man einfach mal anfängt, wo wir gerade schon beim Thema Bank waren, womit es im Prinzip dann losgeht beim Thema Finanzierung, ist da die Absicherung. Also die Banken wollen natürlich irgendwo eine Absicherung haben. Das ist dann also die Risikolebensversicherung an der Stelle. Da gibt es ja dann auch verschiedenste Möglichkeiten, auch das weißt du alles viel besser als ich, ob man sich da auch komplett nummersicher versichern möchte oder auch ein bisschen Risiko noch weitergeht. Wir haben uns für komplett nummersicher entschieden, heißt also, wir haben beide gegenseitig die komplette Kreditsumme abgesichert, sodass also derjenige, der im Falle zurückbleibt, wirklich dann gut abgesichert ist oder dann aus der Nummer quasi gut rauskommt. Damit ging es im Prinzip los. Ein bisschen was hat man ja schon vorher. Das heißt also, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist sicherlich auch schon vor einer Niederlassung irgendwo sinnvoll. Haftpflicht ist immer sinnvoll. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Viele Arbeitgeber, also wenn man aus dem Anstellungsverhältnis kommt, die machen das für ihre Angestellten. In meinem Fall war es so, dass ich in einer anderen Praxis mal angestellt war, wo das eben nicht der Fall war, wo ich mich selbst darum kümmern musste. Dadurch hatte ich zumindest jetzt schon mal so einen Grundstock an Haftpflicht durchaus. Aber das ist natürlich nichts, was ausreichend ist für die Niederlassung. Also da geht's dann entsprechend weiter. Dann ist es in meinem Fall zum Beispiel so, dass ich bis dato gesetzlich versichert war. Auch das ist ein Thema, worüber man sich dann jetzt natürlich Gedanken machen muss, ob man das weiterhin sein will, ob man dann also freiwillig gesetzlich mit einem entsprechenden Tagegeld irgendwo oder Krankengeld abgesichert sein will oder ob man dann in die PKV wechselt. Auch da bin ich so fürchterlich pragmatisch. Also ich mir ist es dann auch irgendwie fast schon egal. Das bringt Daniel immer wahnsinnig in die Krise, weil mich das eben wirklich so gar nicht tangiert. Ja, das ist so so ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. Was wir jetzt in der Bauphase oder Umbauphase für uns noch uns überlegt hatten, ist etwas, was man temporär quasi abschließt, ist die Bauherrenhaftpflicht. Das haben wir irgendwie für ziemlich sinnvoll erachtet. Kann ja doch immer mal irgendwas sein. Und das ist ein unfassbar überschaubarer Betrag, den man da bezahlt. Insofern, der tut gar nicht weh. Und man ist irgendwie, wenn man da auf so einer Baustelle ist, mit einem viel ruhigeren Gefühl unterwegs. Und wir hatten das auch gar nicht mehr so. Wir haben es einfach abgeschlossen und haben uns damit gut gefühlt. Und irgendwann fragte uns da letztens mal jemand, haben Sie eigentlich eine Bauherrenhaftpflicht? Dann haben wir schon ein bisschen Angst bekommen, weil wir dachten, oh Gott, was ist passiert? Aber es war tatsächlich auch wirklich nur so eine
nur jemand mit seiner random, Checkliste.
Genau, random Frage irgendwie. Ja, genau. Also Lebensversicherung dann entsprechend auch, um die privaten Geschichten abzusichern, sich privat abzusichern, ist sicherlich ein Thema. Ja, Mustafa, was habe ich vergessen? Erzähl mal.
Genau, also von der Versicherungspalette gibt es tatsächlich von A bis Z kannst du, glaube ich, alles absichern. Ich glaube, das Grundlegendste hast du tatsächlich genannt. Wichtig ist natürlich auch die Praxisabsicherung. Das heißt, was sich an Inventar, an Material in der Praxis ab und mit der Praxisversicherung natürlich auch eine entsprechende Betriebsunterbrechungsabsicherung. Was passiert, wenn mein Betrieb nicht mehr tätig ist? Die Kosten bleiben ja weiterhin bestehen. Und das sind so zwei Risiken, die sehr, sehr wichtig sind in der Praxistätigkeit. Was immer aktueller wird, sind neben der normalen Rechtsschutzversicherung, die unheimlich wichtig ist, das Thema Cyberrisiken. Mhm. Wir wissen alle, Social Media bietet viele, viele Möglichkeiten für uns im Marketing, in der Ansprache etc. Aber es hat halt auch viel Risiko mit sich. Also Stichwort Datenklau, Identitätsdiebstahl oder negative PR, dass in deinem Namen ein Profil erstellt wird, wie es bei mir, glaube ich, letztes Jahr so war, da wurde einfach ein Profil von mir erstellt, 1:1 mit mehr Followern, also Wahnsinn. Und da wurden Leute angeschrieben, die dann eingeladen wurden zu irgendwelchen dubiosen Finanzthemen. Und das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Also das Thema Rechtsabsicherung ist zunehmend komplexer geworden. Das ist innerhalb der Praxis, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Was dann mit der Zeit natürlich kommt, sind die betriebliche Altersversorgung für die Mitarbeiter, Benefits, die man den Mitarbeitern gibt. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, um es für den Arbeitgeber auf der Lohnnebenkostenseite natürlich zu optimieren, dem Arbeitnehmer was mitzugeben und eine Win-Win-Situation einfach zu schaffen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Thema, womit wir uns ganz viel beschäftigt haben, weil uns das auch total wichtig ist. Ne? Also letzten Endes ist dieser Berufszweig ja leider immer noch einer, der relativ schlecht bezahlt wird. Ja. Ne? Und oftmals ist es eben auch so, die sind also die schlechter Verdienenden in der Konstellation, die Mädels, ne? Die sind dann auch noch in der schlechten Steuerklasse und da kommt dann einfach nicht mehr viel an.
Na klar.
Und deswegen haben wir genau in diesem Bereich uns auch ganz, ganz viele Gedanken gemacht, ja.
Ja, unheimlich wichtig. Und da gibt es wirklich neben der betrieblichen Altersversorgung auch viele schöne Möglichkeiten. Zum Beispiel die betriebliche Krankenversicherung, die aktuell immer mehr im Kommen ist, weil die Menschen es sofort erleben, wenn sie ihre Brille kriegen mit Stärke, wenn sie ihre Zähne bleachen, wie auch immer. Ist neben der betrieblichen Altersversorgung, die irgendwann mal verpufft, weil irgendwann wird es zur Routine, nochmal was anderes. Oder das Thema Sachbezugskarte, was ja auch immer wieder im Kommen ist.
Auch, ja.
Richtig. Also von der Praxis her hast du vieles genannt und natürlich auf der privaten Schiene, Thema private zur gesetzlichen Krankenversicherung, darüber reden wir zum Beispiel nach dem Podcast auch nochmal, welche Vor- und Nachteile da es gibt und auch da gibt es nicht die ideale Lösung. Das muss man sich einfach nochmal in einer ruhigen Minute anschauen. Das Thema Krankentagegeld ist unheimlich wichtig. Viele Beiträge, die man auch im Internet findet, die sind erstmal preistechnisch lukrativ, leistungstechnisch steckt meistens nichts hinter. Wir haben keine Krankengeldabsicherung. Und das ist dann schwierig, weil wenn der Unternehmer, wenn der Arzt, die Ärztin ausfällt, dann hast du auch da wieder Kosten, die weiterhin entstehen. Und das Thema Praxisunterbrechung ist nochmal ein ganz anderes Risiko. Das darf man nicht vertauschen. Das machen tatsächlich noch viele, die sagen, na okay, eins davon reicht. Und das geht im Worst-Case-Szenario wirklich nach hinten los. Und da muss man auch wirklich ganz klar sagen, jeder, der an dem Punkt steht, holt euch professionelle Hilfe, holt euch jemanden, der euch beide Seiten zeigt und der im besten Fall nicht provisionsgetrieben ist.
Ja.
Ganz klar. Aber ein wichtiges Thema auch bei dem Thema Finanzen ist das Thema Absicherung. Und da sollte man sich ganz klar mit beschäftigen. Ja, dann gibt es noch einige Fragen aus einem anderen Pool. Da switche ich mal kurz auf mein Smartphone. Und zwar, Voraussetzungen für die Eröffnung einer Praxis. Welche gibt es da?
Also allen voran ist im Prinzip erstmal die Zulassung. Mhm. Also natürlich könnte man auch eine rein privatärztliche oder zahnärztliche Praxis haben. Dann ist man frei von der Kassenzulassung, kann dann aber eben nicht kassenärztlich abrechnen, also nicht über die Krankenkassen. Das ist also so der grundlegendste Schritt, der erfüllt sein muss. Das heißt also bei uns in doppelter Hinsicht, einmal bei der kassenärztlichen und einmal kassenzahnärztlichen Vereinigung, muss man also die Zulassung beantragen. Da sitzt dann im Prinzip so ein Gremium aus zahnärztlichen Vertretern oder ärztlichen Vertretern und eine Vielzahl an Vertretern der Krankenkassen, die dann entsprechend über die Zulassung beratschlagen. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist das ein sehr, sehr moderates Zulassungsverfahren.
Okay.
In anderen Bundesländern kenne ich das, dass das so einer richtigen Prüfungssituation gleichkommt, dass also der Arzt da aufschlägt und zum Teil zu Abrechnungsmodalitäten geprüft wird, ob der im Prinzip darüber überhaupt Bescheid weiß, wie er abrechnen darf oder was gar nicht lege artis ist und so. Also da haben wir es hier schon sehr gut. Ja, und man muss hier nicht mal erscheinen. Mhm. Also man bekommt eine offizielle Einladung und ich habe dann auch nachgefragt, weil ich bisher niemanden kannte, der dort war, ob das denn normalerweise so ist, dass man da aufschlägt. Dann hieß es nein. Nur wenn man Zweifel daran hat, ob man eigentlich dafür geeignet ist. Also es ist eher ein schlechtes Zeichen, wenn man aufschlägt. Es gibt wohl auch Leute, die tatsächlich mit dem Anwalt direkt aufschlagen. Das wird dann alles nicht so gern gesehen. Oder die schon, ja, ich sag mal, irgendwas in einem Vorstrafenregister stehen haben oder solche Sachen. Ne? Dann bietet es sich schon an, mal selber vorbeizukommen. Mhm. Aber ansonsten ist das ein sehr unproblematisches Verfahren. Das ist sicherlich so der, wie gesagt, erste große Meilenstein. Und dann geht es im Prinzip später erst, und da stehen wir jetzt im Prinzip auch an gewissen Genehmigungsverfahren. Mhm. Das heißt also, wie ich vorhin schon angedeutet habe, diese Sachverständigenprüfung zum Beispiel fürs Röntgen, das muss vom TÜV genehmigt sein, dass also das baulich alles genauso ist, dass keine Strahlung irgendwo hinkommt, wo sie nicht hinkommen soll. Es gibt das Gesundheitsamt, was da entsprechend auch nochmal ein Häkchen machen muss, dass das alles so ist. Im Zweifel kann es die Berufsgenossenschaft sein, die da also nochmal sagt, Mensch, ist das hier aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht alles in Ordnung, auch für ihre Mitarbeiter. Wir haben uns in dem Bereich, weil es eben die ärztliche Abrechnung auch gibt, da muss man speziell nochmal neben der Zulassung nochmal das ärztliche Operieren für den ambulanten Bereich beantragen. Das ist tatsächlich schon so ein bisschen trickiger. Und da gibt es schon ein paar Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Auch hier haben wir uns einen Berater zur Seite geholt. Das ist das Thema, was ich vorhin schon meinte, was mich Wochen und Monate gekostet hat. Jeden, den ich gefragt habe, muss das so sein, muss das so sein. Jeder hatte irgendwie eine Meinung dazu. Und wenn ich gefragt habe, wo steht das denn, dann konnte es mir keiner sagen. Und in offiziellen Unterlagen gibt es so Formulierungen wie gegebenenfalls. Ja, welchen? Okay. Gegebenen Fall dann, ne? Also das sind, da würde sich vielleicht der ein oder andere drauf ausruhen und sagen, okay, ich gehöre halt nicht zum gegebenen Fall, aber dieses Risiko wollen wir einfach nicht eingehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das Ganze kostet am Ende hier alles eh schon sehr, sehr viel Geld. Das nehmen wir auch gerne in die Hand, aber da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ob ich da mal einmal jemanden habe, der dann auch mit Hand und Fuß mir das hier alles zur Seite stehend beraten kann. Und da haben wir uns einen Krankenhaushygieniker dazu geholt aus Greifswald. Hygiene Nord heißt die Firma. Und das war die beste Entscheidung, die wir machen können. Also der Mensch ist Gold wert und das heißt auch letzten Endes von allen offiziellen Seiten, wenn das Gutachten von dem durch ist, dann ist auch alles in Ordnung, so nach dem Motto, genau. Also das sind so ein paar Sachen, die muss man erstmal durchschauen. Das finde ich auch so ein bisschen schade und da arbeite ich selber auch gerade zumindest im Bereich der Zahnärztekammer dran, dass sich sowas ändert, dass man keine, ich sag mal, richtige Checkliste, wo ich halt großer Fan von bin, hat, wo man weiß, ich muss mich da und da und da und da anmelden und das sind die Voraussetzungen, die gemacht sein müssen, vorher geht's nichts los, ne? Und das gibt's halt leider nicht so richtig und weil es, wie gesagt, wieder jedes Bundesland auch eigen irgendwie macht, muss es sowas regional geben und da sind wir auch bei der Zahnärztekammer dabei. Da gibt es zwar eine, die ist überarbeitungsbedürftig, da sind wir auch gerade dabei, das nochmal zu überarbeiten, weil ich es eben am eigenen Leib erlebe.
Wahnsinn, ja, okay.
Genau.
Gut, dann betrifft das dich natürlich oder euch unmittelbar, ne?
Ja.
Die nächste Frage, wie sieht es aus mit den Kassensitzen?
Also da sind wir nicht reglementiert als Zahnärzte. Das ist vor vielen Jahren aufgehoben worden. Bei den Ärzten ist das natürlich immer noch ganz anders. Aber hier auch genießen wir so ein bisschen Sonderstatus. Also als Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurg durch diese Doppelapprobation hat also auch der Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurg keine örtliche Reglementierung, keine Sitzreglementierung. Mhm. Insofern ist das tatsächlich frei. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen.
Oh, sehr cool. Okay. Und das ist nur in MV so oder
das
bundesweit?
Das ist überall so.
Alles klar.
Genau, okay. Das ist bundesweit so. das macht es natürlich für uns alle einfacher und ein bisschen flexibler, aber dennoch sollte man dann natürlich gut überlegen,
klar,
ob man sich dann irgendwie, ob man der 51. und 52. Zahnarzt in Hamburg-Eppendorf sein möchte.
Das stimmt. Nächste spannende Frage: Wie erreicht man eine hohe Privatpatientenquote?
Ja, also den Schlüssel zum Erfolg, den möchte ich auch mal wissen, obwohl es Quatsch ist. Also auch ein Kassenpatient, das klingt immer so abfällig, ist totaler Quatsch. Das, also so sehe ich das zumindest oder so ist es in unserem Bereich. Das mag bei einer normalen zahnärztlichen Praxis was anderes sein. Aber in unserem Bereich ist also ein Kassenpatient nicht zwingend weniger wert als ein Privatpatient. Am Ende gibt es ja Privatliquidation oder Mehrkostenvereinbarungen auch für Kassenpatienten. Also insofern ist es völlig unerheblich, wie der Patient am Ende versichert ist, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und jeder, der irgendwie schon mal in der Praxis gearbeitet hat, wo beides vertreten war, der hat sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass nicht am Ende der Privatpatient unbedingt der Patient ist, der am unkompliziertesten und am gewinnbringendsten immer zwingend ist. Ne? Weil die ja auch ganz unterschiedlich versichert sein können und da ganz viel Schriftverkehr auch auf uns zukommt und mit Begründungen etc. Diese Themen haben wir natürlich mit gesetzlich versicherten Patienten nicht, die wir im Zweifel dann darüber aufklären. Hier fallen jetzt noch mehr Kosten an, die wissen das von vornherein, unterschreiben das, diskutieren nicht. Wohingegen der Privatversicherte dann doch schon mal gerne diskutiert über irgendwelche Faktorsteigerungen und Begründungen, die geführt werden müssen. Insofern, ich persönlich empfinde das nicht als meinen heiligen Gral, da nur Privatpatienten zu behandeln. Und wie gesagt, kommt es auch aufs Gesamtkonzept der Praxis an, wenn ich in dem, was ich da tue und seien es irgendwelche Zahnentfernungen, schnell und gut bin und davon eine hohe Schlagzahl machen kann, dann bin ich am Ende nicht schlechter gestellt als jemand, der nur Privatpatienten über einen langen Zeitraum gezogen behandelt. Also da würde ich nicht meinen Fokus drauf setzen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Message an der Stelle, weil es wird ja auch sehr oft suggeriert und in vielen Bereichen mag das vielleicht so sein, dass die Privatpatienten lukrativer sind, aber ich glaube, das kann man nicht einfach für alle Bereiche pauschalisieren, ne?
Absolut nicht.
So, die nächste Frage, die geht in meine Richtung. Beste Vorsorge für Ärzte. Also ich denke mal, dass die Altersversorgung damit gemeint ist. Da kann man eigentlich kurz und knapp sagen, die erste Vorsorge, die jeder Arzt haben sollte, ist als Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung die sogenannte Basisrente oder Rürup-Rente genannt. Denn dort kann ich in den eingezahlten Beiträgen bis zu 42% durch meine Steuererklärung einfach zurückholen. Und das ist nochmal eine schöne Herangehensweise. Wir sagen dann immer, dass die steueroptimierte Altersversorgung ist, je nach Steuersatz immer unterschiedlich, aber bis zu 42%, das ist schon eine Riesenansage. Man muss dabei nur wissen, dass das Geld dann monatlich ausgezahlt wird, wie in der gesetzlichen Rentenversicherung später mal. Und direkt dahinter, und das ist, glaube ich, das, was aktuell nur noch Sinn macht, ist eine fondsbasierte Altersversorgung, wo weg vom klassischen Lebensversicherung gegangen wird und man anhand der Anlagestrategie einfach festlegt, okay, für welchen Zeitraum möchte ich welche Summe beiseite legen, als monatliche Rente irgendwann mal beziehen oder als Kapitalleistung. So viel allgemein. Ich glaube, auch da gibt es immer wieder individuelle Lösungen, die man anbieten kann, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die man da nutzen sollte. Mhm. Nächste Frage ist, wie erstellt man ein Konzept?
Ja, im Prinzip, wie bei vielen Sachen, macht man erstmal so einen Brainstorm, würde ich sagen. Ja, also so sind wir da im Prinzip rangegangen. Wir haben also auf Grundlage dessen, was wir an Erfahrungen hatten, ja, über längere Zeitraum immer schon gesagt, so wollen wir es nicht oder wir würden das und das besser machen. Und das muss man dann einfach irgendwann mal zu Papier bringen und irgendwie zu einer runden Sache machen. Also Das fängt also mit dem Leistungsspektrum an, was man anbieten will, mit der Standortanalyse, die gehört in das Konzept im Prinzip auch dazu, also dass man den Ort, wo man mal sein möchte, entsprechend festlegt und dann sagt, gut, welche Alleinstellungsmerkmale muss ich vielleicht finden oder welche habe ich vielleicht von Hause aus, bringe ich schon irgendwas mit, was ich in den Vordergrund stellen kann oder welche Skills habe ich, die ich im Prinzip marketingtechnisch auch in den Vordergrund stellen kann. Das ist im Prinzip, sind alles so Fakten, die ich finde, die in das Konzept mit reinkommen. Wichtig ist bei uns einfach auch gewesen, Dinge so ein bisschen auch in die Zukunft natürlich zu denken. Das ist sicherlich immer zwingend auch sinnvoll, dass man überlegt, das funktioniert jetzt vielleicht, aber ist das etwas, was immer gut funktionieren wird? Es gibt ja einfach auch einfach immer Weiterentwicklungen in der, auch in der Zahnmedizin. Ja, also, dass man im Prinzip jetzt gerade, alle wollen nur noch Implantate machen, gefühlt. Ja, jeder Zahnarzt setzt ein Implantat. Da muss man sich dann also auch überlegen, setze ich meinen Fokus jetzt als Chirurg unbedingt auch noch immer weiter auf das Implantat? Wenn aber die Systeme immer einfacher werden und die Leute das immer einfacher umsetzen können, will ich das jetzt in den Vordergrund stellen? Damit mache ich mich jetzt nicht mehr unbedingt besonders. Ne? Was aber eher weniger Zahnärzte machen, sind also dann die komplexen Knochenaufbauten. Und das ist, wenn man das also eher marketingtechnisch mal verkauft, auch zu sagen, die Patienten werden ja, also aufgrund des demografischen Wandels, haben wir immer mehr mit älteren Patienten zu tun. Ich habe letztens so eine, wie ich finde, schöne Formulierung gehört in irgendeinem Vortrag, die Patienten werden pharmakologisch am Leben gehalten. Ja, und das finde ich schon ziemlich treffend, wenn wir unsere Patienten sehen, mit was für einer Liste an Medikamenten, die so aufschlagen und an Grunderkrankungen aufgrund der eben höheren Lebenserwartung, die die haben. Und die Patienten haben natürlich auch einen Anspruch, ne? Also, dass die weiterhin irgendwie gut essen können und irgendwie auch ästhetisch gut versorgt sind. Und bei diesen Patienten ist es dann eben nicht mehr so einfach, weil da viel komplexere Situationen zu beachten sind. Ne? Und da kommen wir dann halt immer wieder eher ins Spiel. Die einfachen Implantate, die werden sicherlich die Zahnärzte auch in der Zukunft immer mehr machen. Aber man muss dann eben gucken, wo man seinen Fokus drauf lenkt. Und das ist einfach wichtig, dass man so das große Ganze so ein bisschen betrachtet. Ne? Und dann geht es eben auch weiter mit der Personalstruktur, Personalplanung. Sowas gehört alles auch mit ins Konzept rein, dass man sowas also schlüssig erläutert, wozu brauche ich diese ganzen Leute? Was habe ich an delegierbaren Leistungen zum Beispiel? Beim Zahnarzt ist es eben die Zahnreinigung, das Bleaching etc., wo man dann natürlich dann auch wieder räumlich weiter gucken muss. Auch das ist ein ganz großes Thema, ne? Weil man kann natürlich mit einer großen Fläche starten und die nicht gleich ausbauen. Aber es ist immer wichtig, dass man die Option hat, finde ich. Wenn man so klein startet und dann irgendwann schnell an seine Grenzen kommt, ist es wesentlich teurer, nochmal umzuziehen, als erstmal so ein paar Räume brach zu lassen, vielleicht Anschlüsse zu legen und den Rest dann weiterzumachen. Aber da reglementiert man sich halt von vornherein ziemlich schnell selbst. Und das sind alles so Überlegungen, die in so ein Konzept einfach mit reinkommen.
Ja, sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, da braucht man auch vielleicht ein, zwei Impulse, sollte vielleicht auch mal ein, zwei Konzepte einfach mal durchlesen, um einfach mal zu sehen, wie ist das Ganze aufgebaut.
Auf jeden Fall. Das haben wir genau so gemacht, ne? Dass wir im Prinzip auch von Freunden und Kollegen, die einem dann vertrauensvoll sowas gegeben haben, weil auch in so einem Konzept ist im Anhang natürlich auch Liquiditätsplanung und solche Geschichten. Die legst du natürlich auch nicht im Zweifel jedem nieder, aber da hatten wir durchaus Freunde im Bereich oder die auch in diesen Bereichen tätig sind, wo wir dann zumindest mal wissen groß oder gucken konnten, in welche Richtung deren Konzepte, wie die das so strukturiert haben. Auch da gibt es die Möglichkeit, von Kooperationspartnern Unterstützungen zu bekommen. Das sind eher so Finanzdienstleister in der Regel und auch die großen Depots haben da in der Regel Existenzgründer, Berater, die einem da zur Seite stehen. Da haben wir auch mal drüber schauen lassen. Am Ende sind wir aber ziemlich engstirnig, wie du weißt, und lassen uns da ungern irgendwie reinreden. Und wenn das dann nicht in Schrift und Form unserem entspricht, wir wollen eben authentisch sein. Und ich finde, das funktioniert am Ende nur, wenn man es selbst macht.
Absolut. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Eigenkapital brauche ich bei einer Neugründung?
Also im Prinzip sagt einem ja jeder, eine Gründung bedarf keinerlei Eigenkapital oder es ist nicht sinnvoll, mit Eigenkapital in die Gründung zu gehen. Schon steuerliche Gründe, aber eben auch im Endeffekt sollte man gerade in der Gründungsphase ja damit rechnen, gerade wo wir ja bei den unterschiedlichen Versicherungsformen waren. Die Kassenabrechnung, die kommt eben verzögert. Das heißt also, man kann mit den ersten Abschlagszahlungen, so nennen wir das, etwa nach einem halben Jahr rechnen. Bis dahin lebt man im Prinzip in erster Linie wirklich von den Privatpatienten oder Privatliquidationen, Zusatzliquidationen, die man vereinbart. Insofern sollte man also das vorhandene, wenn das vorhanden ist, ein Kapital aus meiner Sicht oder so wurde es uns im Prinzip auch immer geraten, nicht unbedingt in die Finanzierung als solches explizit stecken, sondern eher indirekt, indem man also sagt, man kann seinen Lebensunterhalt in der ersten Startphase aus diesen Rücklagen im Prinzip decken. Und so haben wir es im Prinzip auch gemacht. Und man, beziehungsweise muss man halt auch einfach bedenken, oftmals kommen dann schon so erste Rechnungen, bevor der Kredit durch ist. Ne? Also auch dafür sollte man also dann solche Rücklagen durchaus haben. Ne? Das kriegt man natürlich dann refinanziert in dem Moment oder refinanziert sich das selbst, wenn man so will. Aber es muss halt erstmal auch bezahlt werden. Ich meine, im Zweifel kauft man jetzt nichts für 30, 40, 50.000 Euro vorab, aber es sind halt so kleine auch Dienstleistungsbeträge, die man dann am Anfang auch bezahlen muss und das muss dann auch erstmal da sein. Genau, insofern, das wäre so, denke ich, das, was man braucht.
Sehr schön. Also ich glaube, wir haben in dieser Folge gesehen, wie umfangreich das Ganze sein kann. An eurem Beispiel hat man auch gesehen, dass man wirklich auf alle Themen eingehen sollte. Das ist, glaube ich, auch euer Standard, überall zu wissen, worum geht es da. Und jetzt anhand der ganzen Themen, wo ist der richtige Weg? Gibt es die sogenannte Erfolgsformel? Wie geht man am besten vor? Ich glaube, da haben wir ganz schnell gezeigt, dass es niemals den einen richtigen Weg gibt. Man muss ganz klar vielleicht seine Vision, seine Gestaltungsmöglichkeit einfach mal niederschreiben. Und da ist das Business-Konzept, einfach eine Konzepterstellung unheimlich wichtig, weil dieses einfach mal niederschreiben, was brauche ich, wer macht was, in welcher Struktur ist so unheimlich wichtig, um zu sehen, wie geht es dann weiter. Wenn man mal so roundabout die Zeit bemessen würde, wie lange ihr jetzt in der Vorplanung seid, kann man das bemessen?
Ja, ich würde mal sagen, also gedanklich natürlich fängt das schon vor mindestens anderthalb Jahren an, dass man sich so mit den ersten Dingen beschäftigt, also gerade auch mit den Fortbildungen in bestimmten Bereichen, die macht man ja eben genau aus diesem Grund, weil man das irgendwann mal in die Selbstständigkeit geht, aber dass es dann wirklich ans Eingemachte geht, mindestens ein Jahr.
Ja.
Ja, also dass diesen Zeitraum, den braucht man in der Regel schon, also würde ich behaupten.
Super. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, auch mal hier wirklich frei zu erzählen, wie das Ganze abläuft, worauf man achten muss, weil es ja doch nochmal eine recht private Sache, wenn man so will, wie man da vorangegangen ist, wo man sich Hilfe geholt hat, um einfach nochmal anderen zu zeigen, wie kann dieser Weg gelingen und welche Steps sind da wichtig. Und wenn du sagst, dass ihr da in der Kammer auch nochmal schaut, dass ihr vielleicht noch diese Checkliste überarbeitet, dass ihr da noch mehr Dienstleister seid und den Leuten wirklich zur Seite steht, wenn es losgeht, ist es, glaube ich, ein riesen, riesen Mehrwert, den man auf jeden Fall nutzen sollte.
Auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht, dass das alles nur anstrengend wirkt und klingt. Ja, das möchte ich hier mal völlig rausnehmen, diese negative Note. Das macht auch irgendwie Spaß. Und Klar. Das ist einfach ja etwas, wo man sich total selbst verwirklichen kann. Und völlig ohne irgendwelche Weisungsbefugnisse sich austoben kann. Insofern, glaube ich, ist das für jeden eine unglaubliche Chance. Wir sind am Ende alle Freiberufler und ich finde, das sollte man als Privileg sehen, dass wir das auch ausleben dürfen und dass man sich das gar nicht nehmen lässt. Die Tendenz geht ja leider immer mehr dahin ins Angestelltenverhältnis, aber weil man, glaube ich, aus einer ganz falschen Vorstellung der Absicherung daran geht. Ich glaube, da, also zumindest ist das meine naive Vorstellung im Moment noch, dass mir aber die Selbstständigkeit wesentlich mehr Flexibilität sogar gibt. Also gerade als Mutter mit Kleinkind, glaube ich, bietet das trotzdem immer noch Chancen, mehr Chancen als Risiken. Also mit insofern.
Es liegt am Ende des Tages ja an einem selbst.
Genau, ne? Man hat es einfach selbst, richtig. Den Erfolg hat man selbst in der Hand. Es absolut. Ist nicht mehr so, dass es irgendjemand anderes für dich steuert, sondern du hast es selbst in der Hand. Und es wird nicht funktionieren, wenn du nicht fleißig bist und zielstrebig bist. Also ich glaube, die Option oder diesen Fokus muss man ganz klar setzen, dass man einfach arbeiten muss. Geschenkt kriegt man nirgendwo was. Und wenn man dazu bereit ist, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg.
Das waren sehr schöne Schlussworte hier zum Ende. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Wenn ihr diese Erfolgsgeschichte begleiten wollt, dann verfolgt Sarah und Daniel und natürlich auch die Praxis auf Social Media. Hinterlasst ein Feedback und bleibt gespannt, wie es hier weiter vorangeht. Ich glaube, die ersten Bilder und Videos wird es zeitnah geben. Also bleibt da auf jeden Fall up to date und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folg mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.